Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen gleich mit der Übersicht an, die wir auf OLAT haben für unser Kurs. Und da gibt es ein paar Sachen, die angemerkt werden sollen, angesprochen werden sollen. Ich habe jetzt dort die Tabelle für Tutorien einfach verschoben. Das ist hier drunter und man kann das weiterhin herfinden. Aber ich habe heute gesehen, dass die ersten zwei Tutorien ganz normal stattgefunden haben. Gibt es hier jemanden, der ein Tutorium nicht gefunden hat? Vorausgesetzt, du nicht. Vorausgesetzt, es war gewollt, nicht. Das ist gut. Oder? Gut. Wir werden irgendwann mal kurz vor Weihnachten nochmal Tutorien ansprechen und vorher gibt es aber eine Tutorenkonferenz und da sprechen wir auch, wie es läuft und was vielleicht anders oder besser laufen kann. Ich habe jetzt gerade Statistik-Tool hier mir angeschaut. Ich weiß, dass diese Foren-Links so gut wie nie in Anspruch genommen werden. Ich war so ein bisschen schon enttäuscht, dass wir das Denkspiel vom letzten Mal nur von einer Teilnehmerin oder Teilnehmer, Mathis. Mathis, sitzt der hier? Ja. Mathis, ja, hi. Ja, deine Version serbokroatisch fand ich sehr interessant, ja, aber in der Germanistik ist ja eher so ein Blick zurück, weit, weit zurück. Ich habe hier einen Tipp, einen Hinweis geschrieben. Cannabis kommt aus dem Griechischen Cannabis, auf dem Deutsch Hanf, Hanaf. Ja, vielleicht ausgehend aus den Inhalten, die wir heute besprechen, bekommt der vielleicht so eine Idee, wie man mit solchen Wortspielen oder Wortentsprechungen umgehen soll. Ja, aber ich verrate trotzdem die Antwort nicht. Das soll irgendwie von euch selbst kommen. Okay. Ganz kurz vielleicht würde ich sehr gerne das ansprechen, was wir in der letzten Sitzung gleich am Anfang angesprochen haben. Ihr wisst, wir haben so einen Kreis hier gemalt mit zwei Punkten. Hier haben wir geschrieben ein Datum, linguistisches Datum, empirisches Datum und hier eine Theorie. Wir haben gesagt, wir gehen von den Daten aus und landen wir irgendwann mal an einer These oder einer Theorie. Oder es gibt zweite Möglichkeit, man nimmt eine Theorie an und sucht als Verifizierung oder als Bestätigung für diese Theorie dann die Daten. Und wir haben gesagt, dass diese Pfeile sehr wichtige Tendenzanzeiger sind und im wahren Leben, in der wahren Forschung funktioniert das tatsächlich so, dass man nicht komplett theorieneutral hersteht oder komplett datenneutral hier steht, sondern das ist eher so eine Tendenz. Ja? Wir haben rein methodologisch hier ganz wichtige Begriffe erwähnt, dass das eine Induktion ist und das hier eine Deduktion ist. Und dann haben wir auch gleich gesagt, dass empirische Sprachwissenschaft aus der Natur der Sache induktiv arbeitet. Dass wir tatsächlich die Daten erheben und dann ausgehend aus den Daten dann Thesen, theoretische, abstrakte Generalisierungen vollziehen. Warum ist diese Tabelle sehr vehement? Und ich habe oft gesagt, das ist so ein Yin-Yang der empirischen Sprachwissenschaft. Ja, sieht auch so ein bisschen aus. Ja, ist tatsächlich so eine schicksalhafte Abbildung für empirische Sprachwissenschaft. Das hat aber eine andere Konsequenz, die ich in der letzten Sitzung nicht erwähnt habe. Und diese Konsequenz besagt, dass wir hier, oder eher besser gesagt, als angehende empirische Sprachwissenschaftler, eines Tages die wissenschaftlichen Probleme formuliert werden. Also ihr fängt eine Ausarbeitung an und ganz oben steht, welche Frage möchte ich in dieser Arbeit beantworten. Und die Formulierung so einer Frage ist auch ein methodischer Skill oder eine methodische Fähigkeit, die man hier beigebracht bekommt. Was aber danach passiert, ist sehr interessant und hat mit dieser Tabelle zu tun. Es ist nicht trivial zu fragen, wer beantwortet die Frage, die ich gerade in einer Arbeit gestellt habe. Und die Antwort ist, nicht ihr werdet das tun, sondern die Daten, die ihr gesammelt habt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Etwas zugespitzt formuliert, gebe ich zu, aber es ist ein sehr wichtiger Punkt für empirische Sprachwissenschaft. Das heißt, die Daten, die hier durch Sprachdokumentation, durch Feldforschung, durch was auch immer, durch Experimente, kontrollierte, nicht kontrollierte, spontane, wie auch immer, geartete Dokumentation der Sprache zustande kommen, besitzen alleinig das Monopol, die wissenschaftliche Frage oder das linguistische Problem, das ihr formuliert habt, zu beantworten. Das ist eine vielleicht, okay, ich nenne das vielleicht als meine eigene Reflexion, aber trotzdem ist das Alleinstellungsmerkmal der empirischen Sprachwissenschaft, dass wir quasi das Monopol, die Fragen, die linguistische Fragen zu beantworten, auf eine solide Basis zu bringen, verzichten wir darauf, auf das Recht, und übergeben wir das Recht Daten. Ja? Das ist ganz wichtig. Ich habe zwar vorhin gesagt, wir sammeln die Daten nicht nackt im Sinne der Theorie. Natürlich lassen wir uns von bestimmten Konturen einer These, einer Arbeitshypothese leiten. Ja? Da ja, also da sind wir vielleicht nicht theorieneutral. Aber bei der Beantwortung der Frage, das ist ja eine absolute Macht der Beantwortung, überlassen wir dann den Daten. Es soll kein Eindruck hier entstehen, dass wir dabei absolut tatenlos zusehen, wie Einführungsstrichen unsere Daten die Fragen, die wir formuliert haben, beantworten. Selbstverständlich nehmen wir unseren Einfluss bei der Sammeln von Daten. Die Daten können auch lückenhaft sein. Ja? Es hängt doch von uns ab, von unseren Kompetenzen ab, wie die Daten aussehen, wie aussagekräftig sie sind, wie genau sind die notiert worden, was wurde dort ausgespart und was wurde dort nicht ausgespart, in welcher Form sind Daten abgebildet und mit welchen Methoden kann man dort die Sachen abfragen. Die Fragen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind dann unsere Spielwiesen, wo wir halt dann die Daten so weit beeinflussen, dass indirekt vielleicht auch die Beantwortung der Frage, die wir formuliert haben, beeinflussen. Aber auf der Oberfläche, auf der methodischen Oberfläche, ist das so, dass das alleinige Monopol, die Fragen, die wir formuliert haben, zu beantworten, haben die Daten, die wir gesammelt haben. Deswegen ist diese Tabelle, ich werde immer wieder, also nicht jetzt in der nächsten Sitzung vielleicht, aber wenn wir Syntax machen, dann werde ich das nochmal aufmalen und Schritt weiter gehen. Wir werden immer mit dieser theoretischen Vorstellung zu tun haben, und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man sich damit beschäftigt, und zwar die ganze Zeit. Wir werden auch heute in dieser Veranstaltung etwas simulieren, wie man zum Beispiel die phonologischen Daten erhebt und wie bildet man diese Daten ab und wobei haben wir dabei Einfluss. Und ich erwähne sehr oft, dass empirische Sprachwissenschaft, wenn wir Wilhelm von Humboldt als Vater denken, 200 Jahre alt, aber die Tools, die wir verwenden für Analyse, sind moderner, ich glaube, kaum in anderen Bereich. Und das werden wir heute auch noch sehen. Womit beschäftigen wir uns heute? Ich gehe nochmal zurück also darauf, das, was ich als erstes Sinnbild für die letzte Veranstaltung hatte, das Ineinandergreifen von mehreren Zahnrädern. Und wir waren beim ersten Rad, wo Phonetik und Phonologie drauf stand, und wir besprechen heute den zweiten Teil, Phonologie. Vorher habe ich aber trotzdem eine Aufgabe. Das ist eine Karikatur, da ist es so ein Couch, im wahrsten freudschen Sinne ein Couch. War jemand schon mal in Wien und in Freuds Praxis Original-Couch gesehen? Hat keiner gesehen? Das ist auch normal, weil es gibt diesen Couch nicht mehr. Da steht nur ein Replik drauf. Ja, aber so ein Couch, und da wird gerade ein Phonem therapiert. Und die Beschwerde steht in der Sprechblase drin. Und die Aufgabe lautet: Erklären Sie die Persönlichkeitsstörung von C. Ja, das ist die Frage. Ja, und da, also darauf zu antworten, muss man ja ein bisschen recherchieren. Ich weiß nicht warum, aber da würde auch bestimmte indogermanische Kenntnisse von Vorteil sein. Aber trotzdem, also egal welche Muttersprache man hat, kann man sich mal C durchgehen und schauen, zu welcher Gruppe man gehört oder zu welchem Teil der Persönlichkeitsstörung von C in der Entwicklung die Sprache gehört, die man spricht. Dafür bitte aber eine Kommentarfunktion verwenden. Irgendwas, ups, nee, das war nicht beabsichtigt. Oh, ich habe mich auch abgemeldet gerade. Also irgendwas hier eingeben als Username, irgendwas als Passwort und Account anlegen und dann läuft das. Also ich sehe nicht, wer sinnlose oder sinnvolle Dinge geschrieben hat. Insofern kann ich das auch für Benotung nicht verwenden. Also kein Druck, so wie in der letzten Befragung. Okay, da ist noch eine zweite Sache. Ihr habt in der ersten Sitzung gesehen, dass ich dort einen Lesetext verlinkt habe, und zwar hier auf OLAT. Hier gab es Lesetext. Ja. Also hier werden weiterhin die Handouts geben. Für diese Sitzung gibt es auch noch ein Handout, meistens einseitig. Hier gibt es zwei Lesetexte und ich wollte ganz kurz nochmal zu diesen Lesetexten was sagen. Ich weiß, dass die Generation, die jetzt hier sitzt, nennt man auch ich bin Digital Migrant und ihr seid Natives, genau, Digital Natives, richtig. Ihr seid in der Welt geboren, wo Internet bereits gab. Und deswegen geht man davon aus, dass meisten von euch so eher ja, von Screen lesen, also nicht die Bücher blättern und Papier, so dass auch motorisch so eine Sache, ja, so blättern oder wischen, wie auch immer. Es ist aber trotzdem sehr wichtig, egal in welcher Form, dass man die Texte liest. Das hat mehrere Bedeutungen. Erstens, das ist keine Belletristik, sondern das ist eine Wissenschaft, also Wissenschaft. Und da wir jetzt am Anfang des Studiums sehr viele Klausuren schreiben, viele wissen ja gar nicht eigentlich, wie ein wissenschaftlicher Text aus 12 Seiten, 15 Seiten aussieht. Die Struktur, die Sprache, die Argumentationsstruktur an sich, wie werden die Inhalte, mit welcher Metasprache wird das abgebildet? Und ich glaube, es gehört zur Training, nicht nur zum Thema heute, sondern allgemein zum Training, dass man sich mit dieser Genre an sich immer wieder während des Studiums quasi einarbeitet und sich mit diesem Genre auskennt. Das ist ganz wichtig. Also ich habe als fünften Punkt geschrieben, was sehr, sehr wichtig ist, dass man anhand von diesen Texten auch Anregungen für eigene Reflexion bekommt. Ja, ich weiß nicht, wenn man einen Roman liest, weiß nicht, nach einem Krimi habe ich irgendwie keinen Eindruck, ich muss auch einen Krimi schreiben. Wissenschaftliche Literatur unterscheidet sich eben dadurch, dass man, wenn man etwas liest, dann sagt man, ich hätte das Problem vielleicht anders gelöst. Oder in meiner Sprache funktioniert das anders. Solche Fragen, mit solchen Erwartungshaltungen geht man an solche Texten. Und ich werde in jeder Sitzung themenbezogene kurze Texte geben. Und diejenigen, die diese Texte lesen, versuchen auch zu verinnerlichen, werden viel, also das wird auch eine optimale Klausurvorbereitung sein, denn in den Klausuren gibt es manchmal solche Aufgaben wie, fassen Sie ein Essay vielleicht zusammen darüber. Also nicht einfach irgendwie Multiple Choice und ankreuzen, sondern einen ganz kurzen, knappen Text aus 3 Wörtern vielleicht schreiben, wo Sie etwas analysieren, beschreiben und so weiter und so weiter. Okay? Gut. Worüber sprechen wir heute? Und das ist die Tabelle, die uns hilft, so eine Brücke vielleicht von der letzten Sitzung zur heutigen Sitzung zu schlagen. Auf der linken Seite steht das Wort Haus und unten in diesen Brackets, die müssen sitzen. Das ist das Zeichen für konkrete Realisierung eines Wortes, für konkrete phonetische Realisierung eines Wortes. Und demgegenüber steht dieses Zeichen. Also das sind die Brackets. Also Klausur hin oder her, das ist ein Punkt. Ja, also wenn das falsch gesetzt ist, dann ist das nicht gut. Das sind die Abstrakte, also Striche, die einen abstrakten Laut oder abstrakte Vorstellung über ein Phonem von in diesem Fall notieren, und die konkrete Realisierung sind diese Brackets. Also wie heißt das auf Deutsch? Eckige Klammern, genau, eckige Klammern. Und da steht auch Haus in den eckigen Klammern, und unten haben wir die einzeln segmentiert, das Wort, segmentiert, also in einzelnen Segmenten, H, A, U und S. Darunter stehen die, da ist so eine komische Darstellung, und zwar vorne mit Plus, ja, und Minus. Ja, bei H steht plus Frikativ minus stimmhaft plus laryngal. Zunächst mal zu diese Plus und Minus. Man kann die Merkmale, die phonetischen Merkmale, aber auch generell die Merkmale, auch in der Semantik irgendwelche Bedeutungsmerkmale, kann man mit Plus und Minus abbilden, aber als Liste. Ja? Als Mengenliste, manche machen ja auch diese geschweifte Klammern, als das Menge an Merkmalen, die zu etwas gehören. Ja? Die charakteristische Merkmale. Die Merkmale, die hier aufgeschrieben sind, sind die artikulatorische Merkmale, die Artikulationsorte und Modi. Das haben wir in der letzten Sitzung gesprochen. Das heißt, das, was man hier links bei Haus sieht, aber auch beim, rechts bei Maus sieht, in diesen blauen Balken, beschreibt nichts anderes als die physikalische Natur von einzelnen Segmenten des Wortes Haus und Maus. Mehr nicht. Dann haben wir links geschrieben auch das, was in diesen blauen Balken steht, aber auch diese Bracket-Abbildung, die konkrete physikalische Realisierung eines Wortes, ist nichts anderes als welche naturwissenschaftliche Prozesse hinsichtlich des Ortes, wo sie ausgesprochen werden, und Zusammensetzung von artikulatorischen Organen oder das Verhalten von Organen zueinander, was uns erlaubt, über Modi der Artikulation zu sprechen, diese beiden Worte oder die Segmente von diesen beiden Worten zu beschreiben. Nun, das, was in diesen beiden Fällen die ersten Elemente der Kette H und M leisten, und das ist hier dargestellt, nämlich Haus und Maus. Das ist ja in der, also die ja, wie übersetzt man auf Deutsch Pattern Matching? Die Merkmalenübereinstimmung? Musterabgleich. Ja? Wenn wir so einen Musterabgleich im Kopf vollziehen, dann werden wir sehen, dass die Unterscheidung zwischen Haus und Maus auf der physikalischen Ebene ist minimal. Das begrenzt sich auf einem einzigen Element. Ich weiß, dass sich alles ein bisschen trivial anhört, aber jetzt wird gleich etwas komplexer. Das brauchen wir deswegen, dass wir uns auf dieses Triviale einigen. Und man sagt einfach als Analysevoraussetzung, dass H und M, diese zwei Segmente, dieses Minimale, was die beiden unterscheidet, etwas leistet, was hinaus als physiologische Ebene ausgeht. Das heißt, wir sehen einfach in all andere Mitglieder oder Segmente in dieser Kette unterschiedlich voneinander sind, aber M und H sind rein physikalisch oder physiologisch gesehen unterschiedlich. Allerdings auf einer anderen Ebene, diese Unterscheidung verursacht etwas ganz Wichtiges. Und diese Ursache ist die Unterscheidung hinsichtlich der Bedeutung. Und das ist, glaube ich, Licht auf der Oberfläche. Maus heißt was anderes als Haus. Nun, dass sowas stattfindet, erklären wir einfach zu einer Funktion. Ja? Und man merkt an der Stelle, dass die physikalische Beschreibung und die funktionale Beschreibung zwei verschiedene Ebenen sind. Eine ist sehr konkrete und andere ist eine abstrakte Ebene. Und heute, und das ist das zentrale Thema in der Phonologie, eben die Funktionen zu beschreiben, die abstrakte Funktionen von einzelnen Phonemen zu beschreiben. Wir kommen aber nochmal hierzu, also in diesem Kreis sieht man, dass diese Funktion stimmt hier mit der Bedeutungsunterscheidung überein. An der Stelle möchte ich vielleicht langfristig auf euch auf etwas vorbereiten. Wenn wir die Ebene der grammatischen Beschreibung erwähnen, Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, Pragmatik, dann gibt es auf alle fünf Ebenen ein Element, aber nur ein Element, das nicht mehr für diese Ebene zerteilbar ist. Das ist das quasi primus inter pares als Forschungsobjekt. Ja? Man sagt hier einfach, dass H und M, weil sie die Funktion der Bedeutungsunterscheidung übernehmen, sind Phoneme. Und man sagt, die Phoneme sind die nicht mehr zerteilbare, bedeutungsunterscheidende Elemente der Sprache. Und dieser Passus, nicht mehr zerteilbar, wird auf alle Ebenen weitergereicht. Das war in der Phonetik und Phonologie. In der Morphologie sagt man, das Morphem ist das kleinste, bedeutungstragende und nicht unterscheidende Element der Sprache. Dann sucht man auch in der Syntax etwas, was für Syntax interessant ist und nicht mehr zerteilbar ist. Das wird eine Phrase sein und oder ein Satz, je nach dem Typus einer Sprache. Dann gehen wir in der Semantik und da haben wir auch etwas, was wir Denotation nennen. Das ist auch nicht mehr zerteilbar. Das ist, wie gesagt, das Grundbedeutung eines Wortes. Wenn wir in der Pragmatik kommen, dann heißt das Sprechakte. Das sind Frühpragmatik die kleinsten Elemente, die man untersuchen kann in der Pragmatik. Ja, mehr, also, es gibt einen Autor, der beschreibt das als komplex in der Linguistik. Also wenn man Existenzrecht eigenes Bereichs oder eigene Beschreibungsebene begründen möchte, dann sucht man etwas, was am kleinsten auf dieser Ebene ist und nicht mehr zerteilbar ist. Diese Perspektive brauchen wir auch in der Phonetik. Ich habe hier auch einen Presenter. Denn in der Phonologie geht es um Phoneme, deren Funktion die Bedeutungsunterscheidung ist. Und die Aufgabe, in der allerersten Sitzung hatten wir eine Liste von Malcolm Dixon, was sollen die Linguisten eigentlich tun? Und da war auch eine, zerteile die Worte in den Phonemen, in den bedeutungsunterscheidenden Elemente. Und von Sprache zu Sprache ist das unterschiedlich. Und ich habe hier nochmal weitere draufgeschrieben. Man kann in einer Sprache, man kann ein und dasselbe Phonem in zwei verschiedenen Sprachen entweder als Phonem oder nicht Phonem haben. Ja, entweder diese Funktion der Bedeutungsunterscheidung in einer Sprache haben und in anderer Sprache nicht haben. Es wird noch etwas komplexer und beim Sprachvergleich wird das besonders deutlich, dass die Realisierung eines abstrakten Phonems auch sehr stark von der Umgebung abhängig ist. Und diese Umgebung ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Das ist sozusagen die Ursache dafür, dass wir unterschiedliche Realisierungen desselben Phonems in verschiedenen Sprachen haben. Wir sehen gleich die Beispiele und dann sehen wir das. Das ist unter anderem auch die Aufgabe der Phonologie. Was wir gerade jetzt auch noch besprochen haben oder gesehen haben mit Haus und Maus, nennen wir nichts anderes als Minimalpaare. Wenn ihr jetzt meinetwegen in Südamerika seid und eine Minderheitssprache untersucht mit 100 Sprechern und die Sprache ist noch nie gehört worden von der zivilisierten Welt, von den Linguisten und ihr seid die Ersten, die das aufnehmen. Und eure Aufgabe ist, alle Phoneme in dieser Sprache zu dokumentieren. Der einfachste Weg, tatsächlich alle Phoneme dieser Sprache zu dokumentieren, ist, vielleicht ein Spiel hinzubekommen, dass man ein Wort hier schreibt und sagt diesem Native Speaker, verändere nur ein einziges Element, ein einziges beliebiges Element in diesem Wort, so dass du nach der Veränderung ein sinnvolles Wort wiederbekommst. Ja, wir haben Haus und ich verändere H und bekomme ich Maus. Damit H und M sind die tatsächlich Phoneme des Deutschen. Ich gehe weiter, ich verändere beim Maus M durch L, dann habe ich Laus. Ist Laus ein sinnvolles Wort auf Deutsch? Ja, oder? Ja. Dann verändere ich S am Ende des Wortes Laus mit T, dann habe ich Laut. Und so weiter. Ja. Laut, vielleicht kann ich die Vokale auch verändern, weiß ich nicht, aber die Muttersprachler können das ganz sicher. Und so hat man eine endlose Kette. Ja, endlose Kette. Und die Aufgabe eines Linguisten, Feldforschers, ist es eben, die da tatsächlich Unterscheidungen leisten, als Phoneme dieser Sprache zusammenzufassen. Deswegen sind Minimalpaare, sieht wie ein Spiel aus, ist es aber kein Spiel. Das ist ernst. Helfen uns tatsächlich in einer Sprache, die wahre bedeutungsunterscheidende Laute dieser Sprache zu generieren. Ihr sagt wahrscheinlich, wieso, es sind doch alles, was wir sprechen, bedeutungsunterscheidend. Ja? Das, was mir als erstes einfällt dagegen, wäre ja sowas wie diese Hesitation Vowels, also Verzögerungspartikel. Ja? Also man hat ja E und O und M und so weiter, die eben keine Unterscheidung verursachen können. Ja? Wie gesagt, also nicht, um eben die sprachliche Laute herauszuarbeiten, die bedeutungsunterscheidende Funktion tragen und dadurch auch interessant sind als für die Beschreibung der phonetischen Struktur dieser Sprache. Ich habe hier zwei Beispiele jetzt aus dem Hindi und Deutsch. Wir haben hier einmal aspirierte und nicht aspirierte Plosive, einmal Pass und Bass, ja? Also wird aspiriert in der Regel, Pass oder Tal oder Kam. Ja? Wobei diese Opposition an der Stelle, ob aspiriert oder nicht aspiriert, also richtig mit viel Luft drin oder mit so gut wie kein Luft drin und als Verschluss realisiert, erzeugt bei uns an der Stelle keine Bedeutungsunterscheidung. Damit ist O und P an der Stelle und vor allem aber nicht aspirierte Version kein Phonem des Deutschen. Ja? Ganz einfach, weil in Minimalpaar haben wir keine Bedeutungsunterscheidung. Punkt. Wobei hier in Hindi haben wir eben durch Aspirierung zwei verschiedene Bedeutungen. Einmal Sorgen für, einmal postpositionale Phrase und einmal Substantiv, einmal Verb und einmal wieder ein Substantiv und einmal Possessivum und einmal wieder Substantiv. Ja, Pal, Kal, also Pal, Pal, Tal, Tal und Kan, Kan. Ja? Aspirierte, nicht aspirierte Version. Damit hat Hindi eben zwei Phoneme, die Bedeutungsunterscheidung in dieser Sprache übernehmen. Das ist der Hintergrund an der Stelle. Und damit sieht auch diese Tabelle so aus, dass wir im Deutschen ein abstraktes Phonem, diese Striche zeigen, dass wir hier ein abstraktes. Was meinen wir, wenn wir immer mit, das ist jetzt vielleicht, werden wir später auch brauchen, was heißt abstrakt und konkrete Realisierung? Das ist etwas, wovon wir ausgehen, das nehmen wir einfach an. Und das tun wir ständig, wenn wir wissenschaftlich arbeiten. Wir nehmen irgendwelche Dinge an. Ja? Ausschlaggebend für uns, rein induktiv relevant, ist uns aber eben die konkrete Realisierung. Ja? Die konkrete Realisierung und in diesen eckigen Klammern. Und so sieht das Gegenüberstellung zwischen Deutsch und Hindi hinsichtlich von aspirierten und nicht aspirierten Plosiven. Wir sprechen einfach, sollte sowas zum Beispiel im Deutschen trotzdem vorkommen, das als einfach freie Aussprachevariante. Das ist freie Aussprachevariante und davon haben wir jede Menge, die keine Unterscheidung herstellen. Jeder von euch kennt die regionale Verteilung von dem hier in Deutschland. Ja? Es gibt ein Bühnen-R, gerolltes R und R. Bühnen-R und gerolltes R. Ja? Und ist ganz klar auch die geografische Distribution dessen. Ja? Also wenn man jetzt weiter nach Norden, dann wie heißt der nochmal? Genau, Tomburo sagt immer nicht Sport, sondern Sport. Ja, also ab oberhalb von Harz, ich würde sagen ab Göttingen weiter nach oben, je nördlicher, desto mehr die Wahrscheinlichkeit. Das ist aber meine Beobachtung, vielleicht irre ich mich. Sagt man Sport. Ja, Sport und nicht Sport oder Sport. Ja. Das Ding ist also, wir würden einfach sagen, dass wir einfach zwei R's haben. Und einmal haben wir hier Plus vorne und hier Minus vorne. Ja? Zum Beispiel. Das sind zwei verschiedene Arten. Die sind nicht gleich. Ja? Nichts anderes ist das da oben, dass man vielleicht zwei verschiedene Aussprachevarianten, freie Aussprachevarianten hat, die dann aber, genau, hier habe ich das auch geschrieben. Ja. Man beschreibt dieses Phänomen mit Aussprachevarianten als Allophonie. Auf Griechisch Allo heißt andere. Ja. Von, Phonem, also von, das was realisiert wird, und zwei unterschiedliche, also andere derselben Sorte, so ungefähr kann man das übersetzen. Ja. Man nennt auch diese zusätzliche, zum Beispiel wie Aspirierung hier oder Artikulationsort hier, man nennt das auch dieselbe physikalische Artikulationsorte mit sekundärer Artikulation. Das heißt, es gibt noch zusätzliche, sekundäre Vorgänge, physikalische Vorgänge, die dann entweder zwei verschiedene Färbungen geben. In einer Sprache ist das eine mit Funktion bedacht und in anderer Sprache ist das nicht mit einer Funktion bedacht. Deswegen haben wir hier zwei Phoneme, hier haben wir ein Phonem mit zwei Allophonen. Ja, ihr müsst, diese Allo-Elemente gibt es in verschiedensten Ebenen der Grammatik. Also es gibt auch Allolexeme, ja? Allosememe. Ja? Also Allo ist wie ein Präfix zu denken, als auf der Ebene der Metasprache. Ganz interessanter Punkt, und das ist, was wir vielleicht hier eine der mit zentralen Aussagen dieser Sitzung betrachten, ist eben die Regeln, bei denen die Allophone auftreten. Und einfachste Version ist eben das mit Ich und Achlaut im Deutschen. Wenn man einfach die Worte aufschreibt, wo die auftauchen, dann merkt man einfach, die Notations, es wird so notiert, das ist Achlaut, Verzeihung, das ist Ichlaut und das ist Achlaut. Also eckige Klammern, ganz wichtig, das ist die Realisierung. Und wenn man die Worte aufschreibt, wo die überall auftauchen, dann merkt man eine gewisse Regelmäßigkeit. Was ist hier für eine Regelmäßigkeit? Also Fisch, Ich, Gespräch, Blech, Bücher, Frücht, Flüchtig, Möchte, Furcht, Milch, Manche. Das waren alles Ich-Laute. Und dann haben wir Achlaut im Buch, Flucht, Hoch, Doch, Brach, Lachen und Auch. Ja? Ausgesprochen auch etwas jetzt expressiv meinerseits. Und wenn wir tatsächlich die Verteilung beobachten, dann stellen wir ein interessantes Phänomen fest, nämlich inwiefern die Beschaffenheit der Umgebung auf die Aussprache von einem abstrakten Phonem, Ich-Laut an der Stelle, ich erkläre, warum Ich-Laut und nicht Ach-Laut, beeinflusst. Und zwar, wir können auch das quasi als Regel, als formale Regel fassen und sagen, okay, wir haben ein abstraktes Ich-Laut, erkläre ich gleich, warum abstrakt Ich-Laut, nicht Ach-Laut, weil im Deutschen in den meisten Kontexten, rein statistisch in den meisten Kontexten, taucht eben Ich-Laut, nicht Ach-Laut. Also rein statistisch steht das so. Deswegen die Annahme, die ich vorhin erwähnt habe, eine abstrakte Annahme, dass eine ursprüngliche oder Ausgangsphonem, erklären wir einfach Ich-Laut. Das ist eine reine quantitative Lösung des Problems. Und wir sehen, entweder wird das tatsächlich als Ich-Laut realisiert oder das wird als Ach-Laut realisiert. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und es gibt in der Phonologie die Notationsmöglichkeiten, das ist auf der nächsten Folie hier gekennzeichnet, die uns erlauben, von Sprache zu Sprache solche Sachen klar formal abzubilden. Da ist noch eine kleine Beobachtung. Ich und Achlaut haben keine Schnittmenge. Ja, es gibt in der Stochastik einen Begriff Disjunktiv. Die kommen nie nah zueinander. Die verhalten sich zueinander disjunktiv. Oder komplementär. Komplementarität heißt, wenn ein Phänomen stattfindet, findet das andere Phänomen nicht statt. Und umgekehrt. Ja? Also keine Berührungspunkte. Die können sich nicht gegenseitig ersetzen in diesen Distributionen oder Vorkommenskontexten. Und damit sind die komplementär zueinander. Und das gehört einerseits erklärt. Ich habe hier die Beobachtung hier nochmal geschrieben, dass wenn man die Worte, die Umgebungen betrachtet, sieht man, dass Ich-Realisierung des abstrakten Phonems Ich-Laut kommt in den Kontexten vor, wenn Ich-Laut nach Vokalen steht, die in den vorderen Dreieck artikuliert werden. Muss ich das nochmal malen? Vokaldreieck? Ja? Also nicht Dreieck im geometrischen Sinne, sondern im Sinne von Resonanzräumen, Nasen- und Mundresonanzräumen. Ja? Alles, was nach vorne gerichtet ist, artikuliert wird, in Umgebung dessen wird Ich-Laut realisiert. Aber auch weniger nach Diphthongen, aber auch Diphthongen mit I, und I ist oben auch als vordere Vokal erklärt. Und nach Sonoranten. Die Sonoranten, die auch im Nasenresonanzraum realisiert werden. Dagegen aber, Achlaut wird auch nach den hinteren und zentralen Vokalen wie U, O und A auf diesem Dreieck alles, was zurückliegt, realisiert. Das sind die Umgebungen, die, diese Tabelle beeinflussen. Ja? Wir gehen von einem abstrakten Ich-Vokal an und dann passiert sowas. Deswegen können wir das auch so eigentlich zusammenfassen. Ich habe das kurz Notation geschrieben, dass ein Ich-Laut wird zu, das ist ein Pfeil, einfach wird zu etwas. Ja? Wird zum Beispiel zum Ich-Laut und dann kommt auch so ein Strich und dieser Strich heißt unter Voraussetzung. Alles, was danach kommt, kommt die Kondition, in der dieser Übergang stattfindet. Ist das klar? Ja? Und dann haben wir einen Unterstrich und dieser Unterstrich ist stellvertretend für das realisierte Element. Und jetzt müssen wir gucken. Wir haben gesagt, davor steht etwas, und zwar ein Vokal. Ja? Jetzt haben wir, das ist dann Ich-Laut, das ist ein Vokal. Wir haben bereits mal eine Umgebung. Diese Vokale aber haben eine ganz bestimmte, haben bestimmte Eigenschaften. Diese Eigenschaften können wir auch als Liste hier meinetwegen schreiben und dann schreiben hier plus vorne. Ja? Genau das Gleiche können wir auch, das ist jetzt ein bisschen zu lang, und genau das Gleiche können wir auch für Ach-Laut schreiben. Ich-Laut wird zu Ach-Laut unter Voraussetzung, wenn vorher ein Vokal mit einer Eigenschaft minus vorne steht oder plus hinten und dann kommt Vokal selbst. Ja? Das ist die Notation, wenn man das für eine Sprache sieht, dann muss man ja als Linguist, als Phonetiker wissen, was ist eigentlich dort geschehen. Ja? Im Englischen haben wir auch mit einem hellen und dunklen L das Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir jetzt late einerseits also und also mit dem hier und dann haben wir die zweite Möglichkeit, zum Beispiel feel. Ja, man nennt das das ist eine, ja, man nennt das ein, ich glaube, helles und dunkles L, weil das nach vorne ausgesprochen wird und das hinten Richtung Gaumensegel ausgesprochen wird, ja, Richtung des Gaumensegels angesprochen wird. Deswegen nennt man auch, dass das eine velarisierte und nicht velarisierte Ls sind. Und das ist auch ganz interessant im Englischen, dass das hier tatsächlich im Anlaut vorkommt, rein positionell in der Umgebung, und das im Auslaut vorkommt. Und wir können das genauso auch als Regel beschreiben, indem wir sagen, ein L wird zum Beispiel zu einem hellen L unter Voraussetzung, wenn der am Anfang des Wortes steht, und das ist dieser, wie heißt das, Zaun, oder wie heißt das? Hm? Raute, genau. Der zeigt, ja, in Hannover heißt das Zaun. Das ist am Anfang des Wortes. Dasselbe hätten wir auch, wenn wir für das dunkle, velarisierte, also nicht velarisierte L, das ist mit diesem so einem Strich in der Mitte, unter Voraussetzung, wenn wir genau das andere Position haben. Das sind die Notationsregeln und man verwendet das, um die phonetische Regeln abzubilden. Wir hätten zum Beispiel auch Auslautsverhärtung des deutschen Rad ausgesprochen als T. Da wird einfach aus D, T unter Voraussetzung, wenn das im Auslaut steht. Hätten wir genau das Gleiche mit dem dunklen L. Ja? Im Auslaut werden sehr viele stimmhafte Konsonanten verhärtet. Und das kann man auch genauso hier mit Notationsregeln ausdrücken. Vielleicht verrate ich an der Stelle, genau, zu Allophonie habe ich was gesagt. Wo habe ich diese Notationsregel? Hier habe ich die Notationsregel, aber das ist jetzt nichts anderes, als was ich bereits gesagt habe. Es heißt nicht, dass wir im Deutschen, manchmal haben wir komplementäre, disjunktive Verteilung, aber dafür haben wir trotzdem keine, nicht dieselbe Elemente. Ja? Wir hatten L und beide Ls, beide Ich- und Ach-Laut sind rein physiologisch dieselbe Artikulationsorte, wo sie ausgesprochen werden. Stimmt ja zu. Es sind aber zwei verschiedene komplementäre Verteilungen oder komplementäre Umgebungen, die nichts miteinander zu tun haben. Die sharen nichts miteinander. Es gibt aber auch umgekehrte Fälle, wo wir zwei verschiedene, physiologisch gesehen verschiedene Elemente haben, die niemals in der gleichen Position auftauchen. Zum Beispiel Haar. Wo habe ich denn? Zum Beispiel das hier. Haar und versus ng im Deutschen. Hat jemand ein H am Ende des im Auslaut gesehen im Deutschen? Hat jemand ein G am Anfang des Wortes gesehen im Deutschen? Komplementär. Ja? Positionell absolut komplementär. Ja? Aber trotzdem sprechen wir dort nicht von einer Allophonie. Also Komplementarität, komplementäres Verhalten ist ein wichtiger, ist ein entscheidender Punkt, aber nicht ausreichender Punkt. Also es gibt, apropos, solche Beispiele stehen im Text von André Martinet. Das ist der zweite Lesetext, deswegen schaut ruhig da rein, das ist sehr interessant. Worauf ich jetzt dann weiterhin möchte, sind die Silbifizierungen, was eine Silbe ist, und dann habe ich hier mehr als genug reingeschrieben. Was ich aber machen wollte, ist, ich hatte zwei Sachen vor zur Phonologie. Erstens, also ich finde, dass ich dreiviertel Stunde geredet habe jetzt, das ist genug. Ja, und ich brauche jemanden, einen Freiwilligen, hier am liebsten Deutschmuttersprachler, Muttersprachlerin. Ja? Kurz mal Hand hoch, das ist, tut nicht weh. Ja, kommen Sie bitte nach vorne. Sehr gut. Bitte? Nein, nichts. Ich hatte hier irgendwo einen Kopfhörer. Ich möchte eine kleine Aufgabe oder einen kleinen etwas simulieren, und diese Simulation wird in der phonetischen, phonologischen Analyse, du musst das hier irgendwie aufsetzen, ich glaube, so funktioniert das. So, ist ein bisschen komisch, aber okay. Ja, genau. Ich weiß, genau, also wichtiges Mikrofon, komm bitte ein bisschen nah. Genau. Wir haben ein Tool, alles was wir jetzt hier machen, sieht ja dann hier oben. Du weißt, dass du jetzt aufgezeichnet wirst. Du hast okay. Das Recht auf Ton und Bild, und du kannst das alles später rausschneiden lassen, okay. wenn du was dagegen hast. Okay. Das ist ein Tool, heißt Prat, da oben. Sieht wie Lippen und Ohr aus. Ja? Oben Lippen und unten Ohr. Okay, ja, schöne Grüße an Oma und so. Ja? Und die Haare müssen vom Mikrofon...
Eine Sekunde.
Ja, genau. Und das brauchen wir jetzt nicht. Da geht so ein Fenster auf. Ja? In diesem Fenster werden wir jetzt etwas aufnehmen. Du kommst aus, wo bist du zur Schule gegangen? In welcher Region Deutschlands?
Im Hochtaunuskreis.
Das ist hier, ja. In Hessen. Okay, gut, das könnte vielleicht mit, womit könnte das sein? Diphthongen nicht, aber vielleicht die Konsonanten in Anlaut. Also wir werden jetzt, ich sage dir jetzt etwas und du sprichst das einfach später. Mhm. Oder weißt du was, ich schreibe das einfach. Und du liest das einfach, wenn ich dir dann sage. Dann okay. Nehmen wir einfach hier einen Editor und ich mache hier ein neues Dokument. Siehst du, was da steht?
Mhm.
Okay. Wo waren wir? Hier ist unser Prat. Prat auf Holländisch heißt sprechen. So. Record Monosound. Okay, also da ist ein Record und du kannst, wenn ich hier draufklicke, dann einfach sprechen.
Das Wort sagen, was Sie eben aufgeschrieben haben?
Richtig.
Okay. Spitzenstein.
Okay. Save to list and close. Achso, warte mal. Schreib bitte hier deinen Namen hier nochmal, damit wir wissen, welche Datei das ist. Okay, sehr gut. Ich gebe mir das auch noch eine Zahl, das ist immer sicherer. Dann gucken wir, was du jetzt gesagt hast. Warte mal ganz kurz, wir müssen das auch hören. Das war das hier, glaube ich. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, ja, aber es ist ein Oszillogramm. Ja, sehr gut, ist doch
Dankeschön.
Gut. Okay, wunderbar. Da kommen wir aber nicht weiter. Jetzt hast du eine Challenge, das kannst du jetzt wieder absetzen.
Okay.
jetzt hast du eine Challenge. Und wir versuchen, hat jemand auf dem Smartphone Timer? Wer? Ein Hand hoch einfach. Okay, da hinten. Sobald wir mit der Arbeit anfangen, möchte ich dich bitten, dass du einfach Zeit stoppst, wie lange wir dafür brauchen. Und wir machen das so eine Gegenkontrolle. Machst du das bitte auch? Okay. Ja, macht alle meinetwegen. Okay. Was du jetzt bitte machst, ist, also der Maus muss funktionieren. Ja. Genau. Gehst du bitte auf Annotate. Annotate. Und Annotate to Text Grid. Und lösch mal bitte alles, diese Mary, John und Bell. Und schreib einfach...
Das auch?
Nö. Schreib einfach TR für Transkription. Am besten alles klein. Mach mal Leerzeichen. Und dann schreib einfach SEG für Segmentation. SEG. Okay, jetzt geh auf OK oder Enter. Und wir haben hier eine Datei erzeugt. Zweite Datei. Jetzt musst du beide markieren mit der linken Taste, sodass du rüberfährst. Mit beiden. Also nicht auf der linken, genau. So, die sind jetzt markiert. Und wir können jetzt hier View and Edit nochmal draufklicken. Und mach mal ein großes Fenster bitte. Und du siehst, wir hatten vorher nur diese zwei Fenster und unten haben wir jetzt zwei Felder nochmal. Mhm. Links von diesen Feldern, hier und hier steht Tr und Seg. Also Transkription und Segmentierung. Aber um etwas zu segmentieren, Zeit läuft, oder? Habt ihr? Ja, ja, seit Annotation. Tut mir leid, ich habe vergessen zu sagen. Okay, wir rechnen ein bisschen drauf, aber jetzt. Bitte, ja. Setze bitte mit dem Maus einfach hier irgendwo einen Punkt, wo du denkst, dass dieses Wort anfängt.
Dass das Wort anfängt?
Ja, setze einfach irgendwo erstmal.
Ja.
Mach mal, setz mal ruhig. Und hier unten ist so ein Kreis. Ja? Seht ihr da einen Kreis? Mach mal einen Klick bitte da rein.
In den Kreis?
Genau. Und da entsteht so eine Boundary. Was ist das? Zaun wird ja lustig, aber was ist das? Begrenzung, genau, sehr gut. Jetzt setz bitte genauso hier auch eine Linie, wo du denkst, dass es aufhört. Und geh auf diesen kleinen Kreis hier. Nochmal so richtig bis etwas, genau. Und jetzt klick mal einfach hier dazwischen und geh mal bitte unten auf Select. Und genau, Select. Und dann haben wir jetzt alles, was du markiert hast, als quasi als Screen. Jetzt kannst du hier auf Tab-Taste drücken. Das ist das hier. Ja, ist ziemlich gut eingegrenzt, würde ich sagen. Jetzt markier das bitte hier nochmal. Diese Stelle einfach draufhalten und markieren. Warte mal kurz. Damit wir etwas schneller weiter. Okay, wir gehen wieder zurück kurz. Hier drauf. Und dann machen wir die untere Seiten auch, weil wir müssen nicht nur transliterieren, sondern auch noch segmentieren. Und jetzt selektiere das jetzt nochmal. Okay. Jetzt, da oben ist ein Cursor. Siehst du das?
Ja.
Jetzt schreib bitte hier rein das, was du gehört hast, was hier ausgesprochen worden ist. Okay. Sehr gut, wunderbar. Die Idee ist jetzt, da oben, dieses Gelbe, sagt, was da oben steht.
Ja.
Ja? Nicht ganz im phonetischen Sinne, aber trotzdem, also es ist der Spitzenstein eigentlich, du hast aber Spitzenstein gesagt. Okay. Das ist aber, tut jetzt nicht zur Sache. Stellen wir uns vor, da steht eben IPA-Zeichen Fisch. Ja? Okay. So. Jetzt ist die Idee, die untere heißt Segmentierung. Wie viele Segmente haben wir hier? Wie viele Phoneme haben wir hier? Was denkst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und deine Aufgabe ist jetzt, mit meiner Hilfe zu versuchen, auf diese untere Ebene alle 10 einzugrenzen mit solchen Brackets. Das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel draufklickst, klick mal hier ganz kurz hier drauf, einfach irgendwo.
Ja.
Klick mal hier auf unteren Kreis, obere und interessiert uns nicht mehr. Okay. Und klick mal bitte hier nochmal rein. Und mach mal nochmal Tab-Taste. Es ist leer, richtig?
Ja, ja.
Es ist leer. Okay, deswegen korrigieren wir jetzt uns. Wir bringen das irgendwo rüber. Man kann das schieben, das ist der Gute dabei.
Ah.
Und wir setzen auch vielleicht das andere setzen wir auch noch hier. Genau, dann machen wir wieder Select und jetzt sind wir nach der Suche nach Sch. Genau, schreib mal ruhig auch, setzen wir jetzt so.
Okay.
Und du kannst das jetzt testen, indem du sagst, aber wir können gegentesten, indem du dieses Feld hier markierst und dann weiterhörst.
Ah.
Ist Sch noch da drin?
Nein.
Ist nicht drin?
Nein.
Aber hier, klicken wir nochmal drauf, haben wir eingegrenzt. Jetzt brauchen wir P. Kannst du das jetzt selber machen? Also finden, wo P ist. Sitz irgendwo einfach und dann können wir das, und dann können wir das hier nochmal klicken. Nee, hat nicht geklappt. Macht nichts. So, hier nochmal. Und hier sitzt man P. Und jetzt hören wir das.
Nee.
I, da ist zu viel I, ne? Deswegen, du musst das hier einfach draufhalten und ein bisschen rüberschieben. Stopp. Jetzt. Und klick mal jetzt auf dieses Feld. Jetzt hören wir, ob P da drin ist.
Ein bisschen.
Nee, Verzeihung? Okay, ich würde dir jetzt folgende Hilfe leisten an der Stelle. Ich werde einfach, ich mache das so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 würde ich sagen. I, T, Z, Z, E, N und Stein. Wir haben jede Menge Fehler jetzt hier gemacht bei der Segmentierung, aber darauf kommt es momentan nicht an. Okay, wir haben S und P. Jetzt versuch mal bitte I rauszubekommen. Also du kannst I markieren und dann mit Tab-Taste dir anhören. Okay, dann versuch mal T. Du kannst natürlich testen. Du kannst hier dieses kleinen Balken abgegrenzt ist, halt mal drauf und hör. Und jetzt kannst du hier jetzt nochmal daneben Balken klicken.
Ja.
Nochmal? Nee?
Stein.
Ist kein I mehr drin?
Nee.
Okay, jetzt halt mal bitte auf T und hör dir das an.
Das
und hör dir unten dieses nochmal Zennstein. Ist T noch drin?
Nein.
Okay, jetzt hör dir bitte hier nach vorne nochmal. Ist T noch drin?
Ja, doch ein bisschen.
Ist ein bisschen, ne? Dann versuch mal dieses rote Eingrenzung rüber. Na, das ist vielleicht zu viel, aber gut. Aber du weißt ja, wie das dann gehen würde.
Ja.
Falls. Du kannst natürlich nur neben zwischen T und C einen Boundary mal kurz mal markieren. Markier das bitte kurz. Und jetzt auf diesen unteren klicken. Ist Z noch drin?
Ja.
Siehst du dieses, also das ist diese blaue Linie, das ist Akzent, das ist Peach. Ja? Wir haben hier oben einen Peach und das ist jetzt gerade, wenn wir das ausschalten, dann sieht man das nicht mehr.
Ja.
Ja, es ist Pitch-Akzent, also da wo, ja. Und das, was hier dunkel ist, das, was man hier im zweiten Fenster sieht, das sind unsere Luft, unsere Stimmritzen, also wie die Luft durchlassen oder nicht durchlassen. Wo es am dunkelsten ist, dort sind natürlich die Vokale zu denken. Und da, dort, wo diese blaue Linie unterbrochen ist zum Beispiel, da denkt man vielleicht, okay, da ist irgendwelcher Verschluss, da ist kein Akzentträger, kein Vokal, sondern Konsonanten mehr zu denken. Ne? Also das ist, ja, das ist sehr viel, ja.
Ja.
Naja. Ja, Spitzensch. Wir haben ein Problem mit N. Ja, ein N einzugrenzen. Warum? Das wird in einem Nasenraum ausgesprochen, das ist ein Sonorant. Und ich kenne sehr viele Phonetiker, wenn die Wortlisten entstellen, versuchen sie Worte rauszuwählen, wo am wenigsten Sonoranten drin ist. Ja, das ist ein bekanntes Problem, dass man die Sonoranten sehr schwer eingrenzen kann. Ich würde sagen, Schuh fängt hier an und endet hier. Ja? Also das ist nach allen Regeln.
Da, wo es hell ist.
Nee, das ist... Genau. Nee, das ist Spitzen. Bei E hört man dieses Knacklaut. Damit fängt das an. Das ist Fragezeichen ohne Punkt in die IPA-Tabelle. Also hätten wir hier auch schreiben sollen. Und jetzt brauchen wir N. N ist wahrscheinlich dieses kleine Schnipsel. Und jetzt haben wir Sch. Und Sch fängt tatsächlich zwischen diesen roten Linien an. Ja? Und jetzt haben wir T. Nein. Das ist sogar nicht mal, das ist auch hier irgendwo.
Das ist T.
Ja. Es kann nicht sein, dass T eine blaue Linie bekommt. Weißt du warum? T kann keinen Akzent tragen. Also es ist kein...
Okay.
Also es muss aspiriert sein, also so ein bisschen Eigenschaften haben, mehr Luft haben. Und T hat keine Luft. Das ist ein Verschlusslaut. Also es, das ist ein Diphthong-Ei. Also wird auch zusammengeschrieben und ganz anders. Ganz anders. Also so würde ich das sagen. Das ist leer. Da geht, das Wort geht nicht so weit. Also das geht bisher her. Deswegen selektieren wir das kurz nochmal. Das klappt gerade nicht, aber das machen wir trotzdem, indem wir, sind noch gut, ich weiß, dass das jetzt langsam langweilig wird, aber das war auch meine Absicht, zu sehen, ein Wort zu segmentieren. Wir sind ungefähr eine Viertelstunde dabei, stimmt dazu? Mehr als 10 Minuten.
So.
Ja, es gibt, ja, nein, aber egal. Ich musste jetzt so ein bisschen das bisschen Ruder reißen, aber du hast nichts dagegen. Ich habe mit dir das abgesprochen.
Ja.
Also in der Regel, wenn man sowas segmentiert, man schaut tatsächlich auf Oszillogramm und kann ungefähr eingrenzen, die Grenzen so setzen, bereits ohne zu hören, dass man das nur minimalen Verschiebungen dann später weiß. Und wenn man nicht mehr weiß, man schreibt, okay, jetzt stelle ich für mich eine Konvention auf, Sonoranten werden so lang, so hoch, so laut, so... solche Intensität und so weiter haben. Das Interessanteste dabei ist, du kannst Spitzenste. Ein. Ja?
Das E ist im Weisen dann aber ein bisschen mit drin,
oder? Ja, also E ist mächtig. Ja, also alles, was du. Siehst du hier diese Linien?
Ja.
Das ist Flattern von Stimmritzen beim E. Und weißt du, warum die flattern? Weil da gerade sehr viel Luft durchströmt.
Okay.
Weil bei Vokalen öffnen wir doch unsere Stimmritzen. So ist gar nicht, also meist möglich. Ja? Und oben bilden wir eben durch Zunge hintere, vordere und so weiter. Aber hinten ist alles am Flattern, so gesehen. Ja? Okay, das ist jetzt unsere Segmentierung. Ich würde jetzt die Zeit stoppen, wie viel wir auch immer haben. Ja? Okay, stoppen wir jetzt mal die Zeit. Und jetzt zeige ich euch was anderes. Bitte? Okay, gut. Ich möchte euch was anderes zeigen. Ich nehme einfach dieses TextGrid, was du gemacht hast. Ich nehme da mal kurz weg. Remove. Man kann das wegnehmen, remove. Und ich lasse nur die Aufnahme von dir. Und ich würde sagen, View und Edit. Wir haben gesagt, das fängt irgendwo hier an. Und hier ist das wahrscheinlich irgendwo zu Ende. Ja, genau. Und ich speichere nur das jetzt hier ab als, wie haben wir Spitzensteine? Spitzenstein. Und das ist jetzt Waff-Sound. Na? Okay, wir machen das so. Ich mache das zu. Ich muss das irgendwo hier jetzt haben. Ja, das... Nee, ich brauche eigentlich Soundfile. Ah, ich hätte das sagen sollen. Okay, machen wir das nochmal kurz. Also, nehmen wir alles und hier steht Safest. Ja, habe ich doch. Okay, wir machen das hier selbst. Punkt, Waff, File. Jetzt haben wir das gemacht. Hier, Spitzenstein, ne? Das brauchen wir nicht. So, wir haben jetzt hier noch einen Editor, haben wir das Wort geschrieben. Wir speichern das jetzt einfach auf dem Desktop und dann nennen wir das auch Spitzenstein. Spitzenstein als TXT-Datei. Einfaches TXT-Datei. So, haben wir TXT-Datei Spitzenstein und haben wir Sounds-Datei. So. Das removen wir auch, aber lassen wir jetzt trotzdem. Und jetzt gehen wir auf unsere Seite und da habe ich auf hier ein Wort, einen Link gesetzt, heißt Webmaus. Webmaus, also Web für Netz, also Web und Maus für Munich Automatic Segmentation. Und ihr könnt ja ungefähr vorstellen, was das sein könnte. Das ist die Seite von Munich Automatic Segmentation. Ihr könnt euch, das ist Institut für Phonetics, Sprachbearbeitung, in München. Man wählt einfach hier ein WAV-Sound, das ist das, was du eigentlich gesagt hast, Spitzenstein. So, man nimmt einfach das, was ich verschriftet habe in TXT, das, was ich gerade in den Editor geschrieben habe, das ist das hier, TXT-Datei. Sagen wir die beiden. Und ich gehe hier auf Maus, so ein Mauszeichen, aber Munich automatisch. Hier unten ein Zeichen, ihr seht das. Das wird alles aufgezeichnet, zu Hause könnt ihr das selbst notieren. Und wenn ich draufklicke, dann warten wir ein bisschen und die Zeit ist ganz sicher weniger, die Wartezeit jetzt als...
Und er hat das Segmentiert.
Genau. Und hier unten habe ich einfach TextGrid und ich... also die, das sagt jetzt euch nichts, aber das, was wir gemacht haben mit Segmentierung, haben wir genau so ein TextGrid erzeugt. Ja? Wir speichern das jetzt einfach, der lädt das jetzt runter. Ich schaue das, wo bei mir das abgelegen ist. Moment mal kurz. Hier, Dateiordner Zeichen und dann habe ich das jetzt. Das ist unsere TextGrid für Spitzenstein und ich möchte einfach zeigen, was das eigentlich ist. Ich umbenenne das mal kurz. Spitzenstein Maus. Ich lade das dann später nochmal hoch. Ja? Wir gehen nochmal hier und wir öffnen das, was wir bei dir aufgenommen haben. Das ist das hier. Wir öffnen jetzt das, was wir durch Maus generiert haben. Ja? Und das ist, wo war das? Hier. Und wir öffnen das jetzt beide zusammen. Ihr habt gesehen, wie lange das gedauert hat. Ich selektiere das ganz kurz. Na, come on. So, jetzt. Ich möchte einfach, dass er das sieht. Das ist die richtige Transkription. Ihr seht, dass das kein IPA ist, sondern eine andere, ein anderes Alphabet namens SAMPA. SAMPA, das ist maschinell lesbare Transkription im Unterschied zu IPA. Das ist SHU-I. Und jetzt prüfen wir das, ob Maschine das besser gemacht hat als wir. Ja, gucken wir mal. Sekunde mal. Also ich würde sagen, erstaunlich gut.
Ja.
Erstaunlich gut. Und ich danke dir.
Gerne.
Man rechnet einfach einen Faktor, die Zeit, die man braucht, um ein Wort auszusprechen, als manuelle Segmentation mal 100. Und zwar bei geübten Segmentanten. Also ich denke euch mal, wie lange braucht man ein Wort Spitzenstein auszusprechen? Mal 100 braucht man, um das zu segmentieren, aber wenn du richtig geübt bist. Ja? Und jetzt stellt euch mal vor, wie viel Segmentierung, es ist nichts anderes, was jetzt Maus hier gemacht hat. Es ist nichts anderes als Musterabgleich, das was Jonas gesagt hat, Pattern Matching. Also es gibt dort bereits ein Sch hinterlegt, als Phonem bereits hinterlegt, als ein, weiß nicht, Mathematik gibt es Vektoren, ne? Vektoren vom Punkt A zu Punkt B in einem Raum. Es gibt einen Vektor für ein Sch, genau in dieser Umgebung. Und als sie Sch in Spitzenstein gesagt hat, fand einfach durch Maus ein Musterabgleich statt. Und er hat gesagt, okay, von ihr ausgesprochene Sch ist genau das Vektor, was ich bei mir als Muster abgelegt habe. Also ich segmentiere das so. Und es sind so viele Muster abgelegt, dass man irgendwann mal anfängt, die Sprache von, nicht von top to down, also von oben nach unten zu segmentieren, sondern von bottom up, von unten nach oben zu synthetieren. Synthetisieren? Nein, Synthese zu betreiben. Egal. Was ist Synthese? Es sind sprechende Roboter, keine Ahnung, Suchmaschinen, die sprechen. Ja? Von unten nach oben, wenn genügend Material da ist. Wir haben noch 20 Minuten und ich habe hier jemand einen Gast, und zwar über Videokonferenz. Schon wieder, ja. Nein, das ist eine sehr, es ist jemand, auf die wir sehr besonders stolz sind. Wir haben gerade Netzwerkprobleme und ich hoffe, das klappt. Jetzt eine Vorwarnung. Hey, was habe ich geschrieben? So, das ist Janine Jugler. Sie ist Absolventin von uns und sie arbeitet jetzt in einem der renommierten Projekten an der Universität in Saarland. Und sie war bei uns sehr bekannt dadurch, dass sie Alkoholkorpus gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, bevor ich das selber erzähle, das erzählt sie selbst. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Projekt. Es gibt auch in München einen Alkoholkorpus. Und wir haben gesagt, uns interessiert auch Stichsprache, die nicht korrekt ist, die fehlerhaft ist, die gescheitert ist und auch unter besonderen physiologischen Stressbedingungen stattfinden. Und Alkoholsprache ist so eine Sprache. Und wir fragen Sie am besten, wie Sie das... Ups, das ist ein bisschen zu laut. Hallo Janine?
Ja, hallo.
Grüß dich. Siehst du uns und... Achso, uns siehst du nicht. Hat jemand dagegen, dass ich vielleicht Laptop umdrehe? Kurz mal bitte Hand hoch. Wer hat dagegen, dass ich den Laptop umdrehe? Hat keiner was dagegen? Okay, das Ding ist einfach, dass es rechtlich nicht geht. Du kennst ja das. Du musst ja jedes Mal, wenn du jemanden interviewst, einen Zettel unterschreiben lassen. Nicht, dass du denkst, dass ich hier in einem leeren Raum stehe. Siehst du das?
Hallo.
Ja, hallo. Okay, warte mal. Weißt du was? Ich komme auch nach vorne am besten und wir sind dann alle auf dem Bild. Das geht doch. Genau, jetzt siehst du mich. Sehr gut, das passt. Okay, ja, vielen Dank, dass du uns aus Saarbrücken, dass du in Saarbrücken für uns Zeit gefunden hast. Worum es hier geht, ist, ich habe dich so ganz kurz vorgestellt, wer du bist. Und neulich habe ich mit Henning gesprochen, Professor Reetz. Und wir sprachen über eine Absolventin von uns. Und als ich ihn gefragt habe, was macht sie jetzt? Es ging nicht um dich. Was macht sie jetzt? Und dann meinte Henning zu mir, ja, sie arbeitet für Philips. Also Philips, kennt ihr. Und dann habe ich gesagt, was macht sie denn? Weil ich als Studiengangskoordinator wollte ich so eine Verbleibstudie über unsere Absolventen. Ja? Und dann sagte er, ja, sie darf nicht drüber sprechen. Und dann dachte ich, okay, das Mindeste, was ich daraus schließen kann, sie verdient gutes Geld, ich glaube, wenn man so eine Klausel im Vertrag hat. Okay, Janine, darfst du darüber sprechen, was du machst in Saarbrücken? Wenn ja, dann sind wir ganz Ohr.
Ich verdiene noch nicht viel Geld.
Okay. Ja, das wäre jetzt schlechte Werbung, aber egal. Okay, ich habe ganz kurz erwähnt über das Projekt, in dem du arbeitest, aber wir wollen natürlich etwas genauer erfahren. Was ist das für ein Projekt? Was ist deine Aufgabe dabei?
Ah, okay, ja. Genau, also es geht tatsächlich um das Feedback. Also ich entwickle Feedback-Methoden und greife mir bestimmte Phänomene heraus. Und jetzt speziell beschäftige ich mich mit zum Beispiel B, P, D, T, G und K von Deutsch.
Genau, das wollte ich hören. Also Feedback kann ja nicht nur phonetisch sein, sondern auch generell. Also das heißt, das ist eben im Rahmen der phonetischen Analyse. Von
ja,
Lernern, ja.
Es soll verschiedene Feedback-Methoden geben, also nur visuelles zum Beispiel und nur auditives, Kombinationen davon. Also je nachdem, was wir auch für eine Problematik haben, eine Fragestellung, muss man auch überlegen, welche Feedback-Methoden sind dafür jetzt besonders geeignet und welche eben nicht.
Okay. Ich habe vorhin noch, bevor wir angefangen haben, erwähnt, dass du hier sehr berühmt warst mit deinem Abschlussprojekt über Alkoholsprache. Und viele haben sich gewundert, ich meine, wie bringt man einen Probanden dazu, oder vielleicht ist das gar nicht so leicht, gar nicht so schwer, eben Alkohol zu trinken und dann dabei was machen? Also wie lief das genau? Also was, und vor allem, wozu braucht man das? Wozu ist das gut?
Genau, also wozu braucht man das? Also erstmal fand ich die Fragestellung an sich ganz interessant. Ich kam ja auch so eigentlich spontan über Nacht. Also die Fragestellung im Allgemeinen, woran oder welchen Einfluss hat Alkohol auf Sprache? Und man kennt das ja auch, wenn man selbst wahrscheinlich mal Alkohol getrunken hat oder Freunde, man hört, dass sie sich ein bisschen getrunken anhören oder von mir aus auch im Film, im Theater. Das muss ja irgendwie manifestiert sein in der Sprache, warum man sich betrunken anhört. Und deshalb wollte ich das mal testen. Und es war ganz so schwierig, Probanden zu finden für diese Studie, weil jeder eigentlich, also ich habe immer so ein bisschen erzählt, was ich machen wollte für die Bachelorarbeit und jeder hat gesagt, ach, ich mache mit und ich mache mit und möchte auch mitmachen. Und es war echt schwierig, weil es eigentlich nur eine Gruppe wollte, nämlich Frauen im Alter, also so mein Alter.
Okay, und hast du die Art des Alkohols selbst bestimmen dürfen oder dürften Sie, ja ich meine, was ist, wenn einer Moët Chandon bestellt? Und,
Nee, ich habe das schon bestimmt und zwar, es gibt eine Formel, mit der man ungefähr ausrechnen kann, auf was für einen Promillewert man kommt, wenn man so und so viel Alkohol getrunken hat, wie groß man ist, wie schwer man ist. Mhm. Und das habe ich alles versucht mit einschließen zu lassen und die haben dann Wort getrunken. Also es sollte auch relativ schnell
und kannst du jetzt ein, also kam sowas raus zum Beispiel wie welche, mit welchen Konsonanten hat man oder Konsonantencluster hat man meistens Schwierigkeiten, wenn man ab bestimmten Promille dabei ist? Oder was kam da raus?
Ja, es war ganz so spektakulär, wie ich es mir erhofft hatte. Also erstmal war es problematisch, denn nicht jede Frau, die dann gemacht hat, dann den Blirm-Wert. Wir hatten auch so ein Atemalkoholmessgerät, das es auch immer noch in der Politik gibt, also für Weihnachtsfeiern oder so.
Und, ach, du meinst bei uns im Institut?
Bitte?
Bei uns im Institut gibt es so ein Apparat.
Ja, ja.
Achso, okay. Nie gesehen.
Ja, das war tatsächlich schwierig, weil es kommt natürlich auch Person drauf an und die eine hatte dann am Ende mal 0,8 Promille, die andere 0,4 Promille. Also es hat gar nicht so richtig hingehauen mit okay. dieser Formel, die hatte. Und ich wollte natürlich ganz, ganz viel machen und Henning hat dann gemeint, du kannst dich wirklich nur auf bestimmte Sachen konzentrieren. Na, mach nicht alles, das funktioniert nicht für Bachelorarbeit. Ich habe mich dann auf Vokale konzentriert und Sprechgeschwindigkeit und Grundton, also Stimmverlauf.
Das ist tatsächlich, also die Sprechgeschwindigkeit nimmt ab. Das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen. Ich glaube, das ist tatsächlich der Fall, ja.
Variabilität der Stimme, also dass man mal, also dass die Varianz schwankt, also man ist mal sehr tief, mal sehr hoch, also das ist wirklich sehr variabel dann. Und was anderes, also Sprechgeschwindigkeit habe ich leider nichts gefunden, was sich signifikant verändert hat, aber ich denke, und das war auch in anderen Literaturen angegeben, das kommt dann alles noch, es verändert sich tatsächlich, aber halt von 0,8 Promille.
Okay. Ja.
Yes. Ich wollte es dann nicht übertreiben mit dem.
Okay, sehr cool. Ich habe eine letzte Frage, die ich eigentlich allen stelle, die hier mal uns in der Vorlesung schalten. Wie würdest du für einen Erstsemester Phonetik und Phonologie als Forschungsfeld schmackhaft machen? Du hast jetzt 2 Minuten Zeit, um Werbung dafür zu machen.
2 Minuten, okay. Also grundsätzlich kann ich sagen, man kann, wenn man eine phonetische Grundausbildung dann bekommen hat, man kann total vielfältig arbeiten, also sowohl an der Universität, als auch außerhalb, du hast ja schon von Philips gesprochen, also an der Universität, zum Beispiel, man kann einzelne Sprachen untersuchen, man kann Sprachen vergleichen, man kann versuchen, einzelne Sprechergruppen, alte und junge Sprecher vergleichen oder im Ansprachenbereich einfach arbeiten. Man kann zum Beispiel in die Forensik gehen, zum Beispiel das Bundeskriminalamt hat ja auch ein Department für Sprechererkennung.
Okay.
In der Richtung kann man arbeiten oder dann natürlich auch in der Industrie. Man kann zu Amazon gehen, man kann allgemein sprachtechnologisch arbeiten. Zum Beispiel, wir kennen ja sicherlich alle diese Stimme von Siri, von Apple.
Ja.
Da braucht man natürlich auch viel phonetisches Wissen, um das eben programmieren zu können, entwickeln
ja. Das ist schon mal was, so dass man eines Tages an einen Vertrag kommt, wo man nicht erzählen darf, was man macht.
Ja,
ja. Janine, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Eine Sache, etwas in eigener Sache. Grüß mir bitte Frank und wenn er vergisst uns in Frankfurt, also sonst war er oft hier. Okay, vielen Dank nochmal und schöne Grüße an Saarbrücken und ja. Tschüss. Okay. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, finde ich, wenn man von Ethos ein bisschen mitbekommt, die sowohl Absolventen von uns und sich tatsächlich sehr, sehr erfolgreich, denn sie, was sie macht. Ich habe sie auf einer Tagung neulich gesehen und habe tatsächlich, sie war übrigens auch eine der Studentinnen von einer meiner ersten Veranstaltungen hier, aber sie ist sehr, sehr weit gekommen. Und ja, ich glaube, dass da kann man sich ein paar Ideen gewinnen, was man mit der Phonetik alles machen kann und wie interessant, oder Phonologie und wie interessant das Feld an sich ist. Was ich noch anschließend sagen wollte, sie hat ja das mit der Forensik erwähnt, ja, diese Kriminalistik. Das ist auch ein sehr interessantes Feld. Habt ihr euch mal gefragt, wie es mit der Stimmenverstellung, also wie verstelle ich die Stimme? Ja, wie kann ich zum Beispiel als männliche Person als Frau sprechen, also wie eine Frau sprechen, meine Stimme verstellen? Warum auch immer, vielleicht aus irgendwelchen kriminellen Gründen, keine Ahnung. Oder zum Beispiel, wie verstellt jeder von uns die Stimme, wenn man mit Kindern spricht? Habt ihr euch das also rein phonetisch, wie interessant, was macht man dabei? Ja? Sämtliche Plosive, irgendwelche, alles was Richtung Glottis ausgesprochen wird, wird nicht ausgesprochen, man passt sich an. Und die Anpassung ist sehr interessant, rein phonetisch gesehen, an Kindersprache. Oder zum Beispiel, es gibt in Deutschland besonders sogenannte Personen, die sehr populär sind und Werbeträger sind. Und als Sprache, um Werbetexte auszusprechen, ist der Hochdeutsch. Und manche Sportler, da hinten ist laut. Das Ding ist einfach, aber die hören das nicht natürlich. Das Ding ist, dass es hier so nach unten kommt, schallt das. Also wenn dahinter jemand was sagt, dann höre ich das sofort. Könnte ich einen Beitrag leisten gleich. Was ich sagen möchte, genau, wenn zum Beispiel mit Michael Ballack, ein Fußballer, kennt das jemand noch? Ein Michael Ballack, der hatte zum Beispiel, der hatte einen Akzent, also einen Dialekt drauf und er war als Werbeträger nicht unbedingt willkommen. Dann hat er tatsächlich eine Schulung gemacht, tatsächlich Ausspracheschulung und dann war er wieder Werbeträger. Und das passiert einigen Politikern auch, wenn die aus bestimmten Regionen Deutschlands kommen und ja, mehr Wählerschaft sich verschaffen wollen. Wir haben ständig damit zu tun, die Stimmen zu verstellen. Ja? Und das ist phonetisch auch sehr interessant und es gibt einen berühmten einen Kriminologen Köller, heißt er, sogar ein Buch geschrieben darüber, über eben Stimmverstellung, wenn man mit fremden Stimmen anruft und Bombendrohung oder was weiß ich und man erkennt, okay, das ist jetzt verstellte und Originalstimme, sollte diese und das Alter zum Beispiel festlegen oder Abstammung festlegen und so weiter, solche Sachen. Ja? Das ist ein sehr, sehr interessantes Feld. Was wir noch heute auf unsere Folien hatten, wir haben jetzt die letzten 10 Minuten, vielleicht sprechen wir das ganz kurz nur, das war die Silbenstruktur und die phonetischen Prozesse. Und die Silbenstruktur habe ich, weiß ich nicht, in verschiedensten Formen zerkaut hier. Was ist das? Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Die Silben sind sehr interessante Phänomene. Ich glaube, jeder kennt in der Schule, dass man eine intuitive Vorstellung über die Silbe hat. Ja, was ist eine Silbe? Und wenn man die Worte versucht, in den Silben zu zerlegen, dann, ich habe hier, ich finde das jetzt nicht. Ja, hier, genau. Genau. Man weiß, dass man zunächst mal etwas rein intuitiv identifizieren muss, was meiste stimmliche Resonanz hat. Was hat meiste stimmliche Resonanz? Die Vokale. Das hört man am besten. weil man nimmt Zeit, die Vokale auszusprechen. Man verschwendet sehr viel Luft, die Vokale auszusprechen, und die tragen auch Ton. Das heißt, die sind am besten wahrzunehmen. Deswegen kann man ja mit Kindern immer klatschen, die alle Silben abklatschen. Ja? Frankfurt. Frankfurt. Ja? Keine Ahnung. Linguistik. Nein, lass das sein. Aber das ist ganz klar, dass dieses Klatschen rein intuitiv ist und nicht auf eine linguistische Analyse zurückgeht. Was aber noch interessant ist, und das ist jetzt keine ausgereifte Studie, aber als Indiz zum Denken, in verschiedenen Kulturkreisen gibt es meistens unter kleinen Mädchen ein Spiel. Die zerteilen die Worte, also ja, vermutlich an den Grenzen, bitte? Hat jemand was gesagt? Nein. Vermutlich an den Silbergrenzen und schieben dort irgendwelche Elemente da rein. Ja, es gibt so ein Spiel. Und die Sprache ist dann nur für 2-3 Leute zu verständlich, die das tatsächlich erfunden haben oder sich geeinigt haben, bestimmte Dinge mit bestimmten Konsonanten oder mit irgendeinem Wort die Worte zu trennen. Kennt das jemand, so ein Spiel hier? Ja? Wie nennt man das Spiel? Löfflich, genau, weil? Kannst du zum Beispiel Frankfurt sagen, löfflich? Ja, ja, sehr gut. Was war da hinten nochmal ein? Wolltest du? Ja, nee, vorne. Serbisch, das ist sehr gut. Ja, wie nennst du die Sprache sinnübersetzt auf Deutsch? Okay, aber kannst du uns ein Beispiel geben? Was war das Element, was nicht dazu gehörte? PE, also Konsonant und Vokal. Bei dir war es nur ein Konsonant L. Ja? Ja? Und ein Beitrag noch hinten. Wollte jemand was sagen? Du wolltest auch was sagen. Löffelsprache. Kennt jemand aus anderen Kulturkreisen?
Ja? Ich kenne es auch aus dem Japanischen. Japanisch ist ja auch quasi eine Modersprache. Also hier ist Moda im Endeffekt eine Silbe.
Okay. Code, also das können nur die verstehen, die dann tatsächlich, okay. Oder sagen wir mal so, es ist an der Stelle, ich habe das auch als Kind gehört, wie die komischen Mädels um mich das so gesprochen haben, und ich dachte, das ist so mädchenhaft und ich habe mich nie damit beschäftigt. Jetzt stelle ich aber fest, es ist tatsächlich so etwas wie vielleicht keine sprachliche Universalie, aber vielleicht unter Genderforschung. Warum ist das für weibliche Sprecher nur charakteristisch? Also ich kenne das, mittlerweile frage ich viele Menschen und ich stelle fest, in vielen Sprachen, in vielen Kulturen funktioniert das sehr ähnlich. Und jetzt kommt das Beste. Das, was die Phonetiker meinen, eine Silbe zu sein, nämlich hier Gipfel, und da steht etwas, was mit meisten Resonanz hat, wird in diese Löffelsprachen gar nicht so genommen. Also es wird da tatsächlich keine Trennung zwischen wissenschaftlichen Silben vorgenommen, sondern zwischen was ganz anderem. Deswegen nicht nur aus diesem Grund, sondern auch, weil es Sprachen gibt, die sehr große Cluster haben. Serbisch hat eine sehr viele Konsonantencluster, kaukasische Sprachen haben, die clustern alle Konsonanten zusammen, die es gibt, 6 Stück, glaube ich, und dann kommt ein Vokal. Ja? Deswegen, man kann natürlich 6 Konsonanten hintereinander nicht aussprechen, ohne dass man irgendwo in den Resonanzraum. Ja? Ich meine, wie ist Serbien auf Serbisch? Ja. Hm? Ach so, und Serbisch als Adjektiv? Srpski, ja, Srpski, 5 und dann I. Ja? Aber es ist ganz klar, dass man diese 5 Konsonantencluster nicht ohne Resonanz dazwischen aussprechen kann. Das gleiche geschah mit dem Türkischen, als im Türkischen die Wörter reingegangen sind, die 2 Konsonantencluster hatten, und Türkisch duldet das nicht, deswegen trennt das entweder, also deswegen ist es zum Beispiel in Kanakspak nicht Problem, sondern Problem, also O, Resonanz muss ja dazwischen, das ist Eigenschaft des Türkischen. Ja? Oder zum Beispiel, also Istanbul ist nicht Istanbul, sondern Stambul, und I ist eben das, was diese Resonanz verschafft für Cluster St. Oder Platon ist auf Türkisch I-Platun, weil eben I, Pl, Konsonanten nicht, also Resonanz verschafft und so weiter und so weiter. Und kurzum, Silbe, so wie wir sie analysieren, und wir werden auch in der Klausur, und ich habe hier eine schrittweise Analyse als Anleitung nochmal vorgegeben, was macht man, wenn man eine Silbe rausstellt, was man machen muss, und ich habe mehrere Beispiele hier nochmal, also schrittweise gezeigt. Es ist eher ein Konstrukt. Ja? Das ist eine Annahme, dass wir von Sprache zu Sprache brauchen, um überhaupt über phonologische Struktur einer Sprache urteilen zu können. Ja? Das ist vielleicht empirisch gesehen eine sehr klugere Einstellung zu Silbe, als zu sagen, nö, wir haben da ganz klar messbare Resonanzräume und das sind die Silben. Es ist nicht so. Ja? Und es gibt viele Indizien dafür, warum das nicht so ist. Das zweite und das letzte Thema, vielleicht auch leider zu kurz gekommen heute, aber ich fand es trotzdem, dass wir unbedingt das mit Segmentierung hier hätten machen sollen. Und das wollte ich nicht, sind die phonetischen Prozesse. Und ich habe hier eine Tabelle verlinkt, die phonetische Prozesse im Einzelnen, das ist Tabelle 1 und das ist die Tabelle 2, sind sehr relevant. Ich empfehle auch die Tutoren, das dort also zu besprechen. Die Umgebungen, die wir ganze Zeit für phonologische Prozesse hier besprochen haben, haben viel tieferen Einfluss auf die Realisierung von einzelnen phonologischen Umgebungen. Und je nachdem, wer wen beeinflusst, je nachdem, welche Richtung die Beeinflussung hat, je nachdem, wie was in der Umgebung auftaucht oder getilgt wird, gibt es auch die Bezeichnungen dafür. Und das ist die Metasprache, die wir brauchen. Das ist die Metasprache, die ihr als Linguisten braucht und diejenigen, die dieses Fach nur als einen Zweck zum Ziel Klausur zu bestellen brauchen, gleichermaßen. Ja? Ich meine, Assimilation als Angleichung und dann entweder teilweise Angleichung oder komplette, entsprechend partielle, totale, progressive, regressive, eben die Richtung, in welche diese Angleichung geschieht. Dissimilation, das Gegenphänomen der Assimilation. Neutralisierung, Auslautverhärtung, haben wir das als Beispiel genannt. Daneben stehen die Definitionen und auf dem Handout stehen die Beispiele. Das ist wichtig, weil diejenigen, die Handouts sammeln und auch hin und wieder reinschauen, werden in der Klausur wörtlich übernommene Aufgaben wiederfinden. Mein Wort drauf. Ja? Etwas selteneren, ich habe immer versucht, irgendwie die Leute zu animieren, aus eigenen Schwerpunktsprachen phonologische Prozesse irgendwie zu bringen, aber es hat nicht so richtig geklappt, weil man in der ersten Semester noch nicht so weit ist. Okay, ich sehe gerade, muss jetzt Schluss machen. Okay, wir schließen heute den gesamten Block Phonetik und Phonologie damit ab. In der nächsten Sitzung fangen wir etwas mit einem etwas höheren Ebene. Das wird dann Morphologie sein. Ich hoffe, dass ihr aus diesen zwei Sitzungen zumindest die perspektivisch etwas mitgenommen habt und die Themen könnt ihr in den Tutorien vertiefen und wir sehen uns nächsten Montag. So wird es wieder.